Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute ist eine Frau zu Gast bei uns im Studio, über deren Erscheinen ich mich sehr freue. Denn sie ist in der Lage, durch ihre Schriften, Texte und Forschungen uns die Augen zu öffnen. Die Titel ihrer Bücher weisen darauf hin, wie etwa Im Namen des Islam, wie radikal-islamische Gruppierungen unsere Gesellschaft bedrohen oder Global gescheitert, der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass und zuletzt der neue Kulturkampf, wie eine woke Linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht. Sie ist Ethnologin und Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, Professor Dr. Susanne Schröter. Und bei uns geht es heute um das Thema Spaltung der Gesellschaft und damit verbundene Kulturkämpfe. Guten Abend, Susanne.
Guten Abend, Jutta.
Dein Buch Global gescheitert trägt den Untertitel Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Ich habe es gerade erwähnt. Nun ist gerade in den USA Donald Trump gewählt worden und bei uns ist die Ampelkoalition beendet. Würdest du heute den Untertitel etwas anders formulieren?
Nein, eigentlich gar nicht, sondern leider muss ich sagen, bestätigen sich ja immer meine Befürchtungen. Also wenn wir in die Außenpolitik schauen, da nehmen antidemokratische Bestrebungen zu, antidemokratische Staaten werden stärker, antidemokratische Bündnisse werden stärker und unsere deutsche Außenpolitik hat sehr wenig dazu beigetragen, das zu ändern, ja. Die Vorstellung, dass man mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt reisen kann und damit Leute beeindruckt, die wie den chinesischen KP-Vorsitzenden oder Herrn Putin oder die iranischen Mullahs, das hat sich ja nun als Illusion herausgestellt und im Innern auch. Ja, im Innern haben wir genau das Problem, vor dem ich immer gewarnt habe, dass die Gesellschaften stärker auseinanderdriften, ja, und die politischen Ränder gestärkt werden.
Entwicklungen aus Amerika schwappen im Allgemeinen nach einer Weile auch zu uns herüber. Womit müssen wir rechnen?
Wir müssen rechnen mit einer stärkeren Polarisierung, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es so läuft wie in den USA, wo man wirklich zwei große Lager identifizieren kann. Es könnte sein, dass es bei uns doch noch etwas heterogener ist, aber das wird ja nicht besser. Ja, auch wenn man mehrere kleine Blasen hat, die miteinander nichts mehr zu tun haben wollen, leidet die Gesamtgesellschaft darunter und der Zusammenhalt wird genauso beschädigt, als wenn man nur zwei große Blöcke hat, die hinter den Barrikaden aufeinander schießen. Also übertragenen Sinn natürlich nur.
Ja, das wollen wir mal hoffen. Ja. Dein jüngstes Buch ist eine Erweiterung des Themas Kulturkampf. Du hast es geschrieben nach einschneidenden persönlichen Erfahrungen. Du hattest eine Konferenz an der Uni Frankfurt organisiert und danach gab es eine Rufmordkampagne gegen dich. Und die ist nicht zu verwechseln mit einem heutzutage üblichen Shitstorm. Was hast du erlebt?
Nun, ich habe erlebt, dass von dem Moment an dem es klar war, dass ich diese Konferenz mache, der Titel steht, die Referenten sind bekannt, dass dort von zum Teil Politikern, zum Teil Aktivisten außer der Universität, aber auch von Kollegen in der Universität, zum Teil vom ASTA, der Vorwurf erhoben wurde, diese Konferenz dürfe eigentlich nicht stattfinden an der Universität. Mir sollte man die Gelder entziehen, man sollte das absagen, weil es eine rechtspopulistische, unwissenschaftliche Konferenz sei. Und man hat sich besonders daran aufgehängt, an dem Begriff des Steuerns. Der Titel hieß Migration steuern, Pluralität gestalten. Heute würden wir sagen, anderthalb Jahre später, das ist vollkommener Mainstream. Das ist genau das, was hier die ganze Zeit diskutiert wird, bis in die Reihen des BSW, der Grünen etc. hinein. Aber vor anderthalb Jahren, das ist ja noch gar nicht lange her, war man der Meinung, der Begriff des Steuerns sei ein rechtspopulistischer. Wer Migration steuern wolle, der würde jetzt sozusagen schon im Lager der AfD angesiedelt sein. Und jegliche Kritik an einer ungesteuerten Migration war unter Rassismusverdacht gestellt, unter Rechtspopulismusverdacht gestellt. Und dann fing man an, sozusagen Referenten zu bezichtigen, in die rechte Ecke zu stellen, wenn wir sagen. Unter anderem Ahmad Mansur. Ahmad Mansur, ein israelisch-stämmiger Psychologe, arabischer Ursprung Muslim, der gerade das Bundesverdienstkreuz bekommen hatte für seine vorbildliche Präventionsarbeit mit muslimischen jungen Strafgefangenen. Er hat eine eigene NGO, die sich mit Islamismusprävention beschäftigt. Und weil er aber durchaus kritisch ist, er ist islamismuskritisch und er kritisiert auch bestimmte Blauäugigkeiten in der Migrationspolitik, hat man ihn einfach umstandslos als Rechtspopulisten bezeichnet. Und so ging es dann weiter. Und ich hatte auf dieser Konferenz, wie ich das immer mache, ich hatte auf der einen Seite Wissenschaftler und auf der anderen Seite Experten aus der Praxis eingeladen. Das ist ein Konzept, das an meiner Universität eigentlich als Third Mission gehypt wird, würde ich sagen. Allerdings schaffen das die meisten Wissenschaftler nicht, überhaupt einen Transfer in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft hinein hinzubekommen, weil sie nicht wissen, wie man überhaupt mit anderen Menschen redet, außerhalb der eigenen wissenschaftlichen Kreise. In unserem Forschungszentrum haben wir das aber seit Jahren gemacht. Seit Jahren haben wir die Praxis, dass wir Wissenschaft und Praxis zusammenbringen, damit die voneinander lernen, ja, und damit auch die Menschen, die zu einer Konferenz kommen oder zu einem Vortrag kommen, einfach sehen, das ist nicht nur ein Elfenbeinturm, ja, sondern das kann man in der Wirklichkeit anwenden. Und da diskutieren wir auch Dinge, die sich in der Wirklichkeit ereignen und fragen, kann denn die Wissenschaft etwas dazu beitragen, dass man das lösen kann? Und just das wurde mir jetzt zum Vorwurf gemacht, da seien ja gar nicht nur Wissenschaftler eingeladen, das sei doch eine unwissenschaftliche Konferenz. Weißt du, und so fing das schon an. Und das schaukelte sich dann immer weiter hoch. Es war wirklich unglaublich. Und dann habe ich die Konferenz durchgeführt in einem Gebäude, das relativ gut abgesichert war eigentlich. Aber schon am Tag der Konferenz hing vom Dach ein Transparent herunter. Da stand drauf: Schröter raus aus der Uni. Es wurden Flugblätter verteilt. Die antimuslimische Rassistin Schröter muss gestoppt werden. Und die ganze Konferenz konnte nur unter unglaublichen Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden, war umlagert von Leuten, die keine Studenten waren, mehrheitlich, muss man ganz ehrlich sagen, sondern wir kannten die alle schon. Das waren Leute, die wir auch auf den anti-israelischen Demonstrationen seit dem 7. Oktober letzten Jahres sehen, also die sogenannten Palästina-Komitees, die schon seit Jahren im Prinzip versuchen, Ärger zu machen bei mir, weil ich eine islamismuskritische Haltung habe und sie da eher islamismusoffen sind, sagen wir das mal so. Und weil ich Antisemitismus kritisiere und sie eben nicht. So sieht das einfach aus. Also die haben uns umlagert und haben jeden, der reinging, und die Konferenz war sehr, sehr voll, als Nazi und Rassist beschimpft, angerempelt die Leute. Also ich erlebe immer noch, dass sich Gäste, die damals da waren, dass die immer noch sagen, das war das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Ja, und so respektlos. Und im Nachgang dieser Konferenz, dann war eine Personalie, die hat am meisten Aufregung verursacht, Boris Palmer, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Und als Praktiker gerade im Bereich der Migration hat er sehr gute Sachen gemacht. Ich wollte, dass der Mann redet. Der kam allerdings nicht wie alle anderen zu Beginn der Konferenz, sondern nur zu seinem Vortrag und rannte diesem Mob in die Arme, die ihn dann provoziert haben. Und dann hat er einige sehr unkluge Äußerungen von sich gegeben. Und das war dann aber wiederum der ultimative Aufhänger dafür, dass es nach der Konferenz dann nicht nur weiterging, sondern dann fing es erst an mit dem Mobbing.
Und wie sah das genau aus?
Es sah so aus, dass es eine ganze Reihe von offenen Briefen gab, sowohl aus dem Ethnologischen Institut der Universität, aber auch vom ASTA, von Studenten, von internationalen und nationalen Vereinigungen meiner Zunft, bis zu einem Exzellenzcluster in Bayreuth, die allesamt immer wieder das Gleiche wiederholten. Man wisse doch schon seit langem, dass ich eine antimuslimische Rassistin sei, wieso man mich überhaupt so lange hätte gewähren lassen. Und es sei jetzt endlich an der Zeit, dass mir die Gelder gestrichen wären und dass ich mit empfindlichen Sanktionen zu rechnen habe. Und dann je nach Gruppe waren das dann bei den Studenten, hat man sich so weit aus dem Fenster gelehnt, dass es hieß, meine Bücher dürften nie wieder gelesen werden und meine Forschungsergebnisse sollten nie wieder verwendet werden. Also da hat man dann Erinnerungen an Zeiten, die man Gott sei Dank nicht selbst erlebt hat. Und aber so ging das. Und es war quasi täglich, kam da irgendetwas Neues und alle hatten plötzlich Oberwasser und konnten richtig treten. Und also das war Rufmord auf bis hin zu internationalen Organisationen, die gar nicht wussten, wer ich eigentlich war. Und die schrieben einfach alle ab, wurde übersetzt ins Englische, ich sei eine antimuslimische Rassistin. Und das war natürlich extrem übel. Ich muss sagen, ich habe das eigentlich nur überlebt letztendlich, weil ich so viel Unterstützung bekommen habe. Und das, ich möchte mich immer noch bei allen Leuten bedanken, die damals zu mir gestanden haben, die offene Briefe geschrieben haben, die an den Präsidenten geschrieben haben, die bei mir angerufen haben, die mich gefragt haben, wie sie mir helfen können. Also das war überwältigend. Es war wirklich überwältigend und zwar durch alle Parteien durch. Vor allem in der Frankfurter Bürgerschaft habe ich sehr, sehr viel Solidarität erfahren, aber auch Migrantenorganisationen, säkulare Muslime, allesamt standen hinter mir und haben gesagt, wir lassen dich nicht allein. Und da, deshalb muss ich ehrlich sagen, bin ich da unbeschadet rausgekommen.
Du trägst ja schon lange das Etikett umstritten und giltst jetzt nun als antimuslimische Rassistin. Das finde ich so, wenn es nicht so traurig wäre, müsste man ja darüber lachen. Wie kommt man denn da drauf?
Ja, wie kommt man darauf? Das habe ich mich auch gefragt. Und dieses Buch ist eigentlich der Anlass gewesen, dass ich dem mal nachgegangen bin. Wann fing das eigentlich an? Und zum Buch kam es eigentlich, das will ich vielleicht noch erzählen, weil mitten in diesem fürchterlichen Stress mich der Herder Verlag kontaktiert hat, bei dem ich ja schon das vorige Buch herausgegeben habe und hat gesagt, Frau Schröter, wollen Sie da nicht ein Buch draus machen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, das kann ich gerne machen, das hilft mir vielleicht auch zu verarbeiten. Und bin dann in meine eigene Biografie mal zurückgegangen und habe geguckt, wo fing das eigentlich an?
Darüber wirst du uns gleich erzählen. Ich habe noch eine Frage. Die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman bezeichnete einheimische Deutsche gerne als Kartoffel. Es gab auch mal einen Medienpreis für besonders unwoke Berichterstattung, die goldene Kartoffel. Mhm. Hast du die eigentlich mal bekommen?
Nein, die habe ich nicht bekommen. Ich fände es aber jetzt mittlerweile lustig, wenn ich sie bekommen würde.
Ja, passt vielleicht noch. Also das sind solche, darüber müssen wir jetzt eine Weile nachdenken und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch. Deswegen ist es an der Zeit, ein bisschen Musik zu hören. Patti Smith, Gone Pie. In deinem Buch Der neue Kulturkampf hast du deine Erfahrung verarbeitet. Du hast es gerade angedeutet und dich mit der Woken-Bewegung befasst. Sie ist kein neues Phänomen und kommt aus Amerika. Erschreckend ist deine Analyse, mit welchen Methoden die Woke-Linke unsere Gesellschaft unterwandert und Spaltung befördert. Übrigens muss man hier mal anmerken, dass nicht die gesamte Linke damit gemeint ist, denn das kriegen manche Leute auch durcheinander und fühlen sich angegriffen.
Du hast völlig recht. Deshalb verwende ich den Begriff der Woken-Linken.
Der Woken-Linken.
Ja, die Woken-Linke, um genau zu differenzieren zwischen einer klassischen Linken und diesem Woken. Ich meine, das ist auch nicht links, was da praktiziert wird.
Das überlesen nur manche Leute, beziehungsweise reagieren gleich, was? Links, Woke-Links? Du hast es gesagt jetzt. Im Buch schreibst du von einer Woken-Ideologieproduktion und ihren Auswirkungen. Sie beginnt in den Universitäten und wird über staatliche geförderte Organisationen in die Politik eingespeist. Das klingt nun wirklich wie ein Merksatz und muss erklärt werden.
Ja, also vielleicht fange ich erstmal an, was ist eigentlich diese Woke-Ideologie?
Bitte ganz kurz Wer das genau wissen will, möge sich die Sendung Die Blaue Stunde vom Oktober 22 anhören. Da hast du das ausführlich ausgebreitet. Hier haben wir nicht die Zeit. Wir wollen ja zu den anderen Themen kommen, zu der Spaltung der Gesellschaft. Aber das ist eben wichtig, dass du das erklärst, dass diese Ideologieproduktion der Woken an den Universitäten beginnt und eben über die staatlich geförderlichen Organisation in die Politik eingespeist wird. Das ist der Punkt.
Ja, also der Punkt ist die, ist der, woke Ideologie unterteilt die Welt bzw. die Menschen in Tätergruppen und Opfergruppen. Täter sind immer weiß, gehören dem Westen an und dann haben sie noch mehrere andere Eigenschaften, männlich zum Beispiel, heteronormativ etc. Das sind solche Zuschreibungen. Wichtig ist aber immer, dass es äußere Merkmale sind. Ja, also es geht nicht darum, welche Haltung zur Welt habe ich eigentlich, sondern es geht um äußere Merkmale. Und das sind die Täter auf der einen Seite und auf der Seite der Opfer sind es Menschen nicht weißer Hautfarbe, wobei man sich darüber streitet, was es eigentlich nicht weiß. Muslime, Transpersonen, Frauen können auch manchmal dazu gehören, manchmal nicht mehr. Also es ist sehr diffus, wer die Opferseite ist, aber das Wichtige ist, und das wird an den Universitäten sehr deutlich, Opfer haben immer recht. Ja, also Opfer sind diejenigen, die alleine definieren, was ihre Belange angeht. Deshalb dürfen sich nicht Muslime nicht mit muslimischen Angelegenheiten befassen. Und jetzt ist der Punkt, man könnte ja sagen, okay, die Universitäten waren schon immer Spielwiesen auch von Gedanken, die vielleicht nicht ganz ausgegoren waren. Aber wir haben mittlerweile den Effekt, dass Absolventen dieser Ideologie, die mit einem absoluten, unhinterfragbaren Wahrheitsanspruch daherkommt und hochgradig moralisiert wird, also wer das nicht eins zu eins alles mitmacht, gilt sozusagen als schlechter Mensch. Ja? Und dass diese Absolventen jetzt, weil sie hauptsächlich aus den Geisteswissenschaften kommen, natürlich in den Bereichen sind, wo man Geisteswissenschaftler brauchen kann. Das sind die Medien auf der einen Seite, das ist der Kulturbereich, das ist der Bildungsbereich und das ist ein unüberschaubares Netzwerk mittlerweile an Nichtregierungsorganisationen, wo es gut bezahlte Jobs gibt, es gibt auch schlechter bezahlte Jobs, aber man findet immer Jobs. Das ist auch wichtig, weshalb sich die Ideologie fortsetzt an den Unis, weil man als Absolvent Jobs bekommen kann. Also ohne diese Arbeitsmöglichkeit würde das relativ schnell eintrocknen. Und das ist halt das Problem letztendlich, dass die Gesellschaft aus diesem Kultursektor heraus, der ja von vielen Menschen gar nicht ernst genommen wird, da heißt immer Kultur, ja, haben ja keinen Einfluss auf die Wirtschaft oder auf andere ernsthafte Dinge. Aber nein, das stimmt nicht. Und da möchte ich, glaube ich, für so ein bisschen für sensibilisieren, dass Kultur durchaus einen großen Impact hat auf die Gesellschaft. Und da geht es um Ideologien, da geht es um Weltsicht, da geht es darum, was ist gerecht, es geht darum auch, was ist erlaubt und was ist verboten. Ja? Und da sind wir schon im Bereich des Rechts, also tatsächlich ernsthafte Angelegenheit und nicht mehr nur ja, irgendwas, was man glauben kann oder nicht glauben kann. Und von dieser Warte aus wird die Gesellschaft natürlich selber damit konfrontiert, mit dieser Ideologie. Und das, was wir dann erleben, ist, dass das, wie Ferda Attermann, die du jetzt genannt hast, Ferda Attermann hat ja ein Amt bekommen, sie wacht darüber, über die Antidiskriminierung. Und dieses Wachen über Antidiskriminierung hat eine ganze Reihe von Zensurstellen hervorgebracht, Meldestellen, ja, bei denen man alles Mögliche melden kann, wo man Leute anschwärzen kann, von denen man glaubt, dass sie die woke Ideologie missachtet haben. Und dann wird es natürlich schon dramatisch.
Und das geht ja alles sehr schnell. Du kritisierst also bestimmte Phänomene und dann wirst du als antimuslimische Rassistin bezeichnet, aber ohne Argumente.
Richtig, Argumente braucht es nicht mehr.
Braucht es nicht, sondern das findet alles auf einer Gefühlsebene statt.
Richtig.
Wir sind die Opfer und deswegen haben wir das Recht, uns so zu äußern und diese Zuschreibungen zu unternehmen.
Ganz genau. Und was wir als einen der sichtbaren Effekte, die wir wahrnehmen, ist, dass bestimmte Dinge gecancelt werden. Also Cancel Culture. Und da kann es sich um Anschuldigungen des Sexismus drehen. Also gibt in Berlin an der Alice-Salomon-Hochschule, da gab es einen Poeten, Gomringer, der ist ausgezeichnet worden für sein Gedicht. Das Gedicht hat man später eliminiert, ja.
Lass uns bitte mal darüber jetzt nicht sprechen, über diese Phänomene. Ich verweise wiederum auf unsere früheren Sendungen. Die Frage ist, die staatlichen geförderten Organisationen, wer sind die und was haben die mit der Einspeisung in die Politik zu tun?
Naja, viele dieser Organisationen versuchen, bestimmte Anliegen umzusetzen. Also es ist ja auch gar nicht verkehrt, das sogenannte zivilgesellschaftliche Engagement. Es ist ja nichts Verkehrtes an sich. Aber durch diese woke Ideologie ist ein Großteil dieser Gruppierungen in eine bestimmte Richtung gedrängt worden. Beziehungsweise die Frage ist ja immer, wofür gibt es Geld? Und wenn es Geld hauptsächlich dafür gibt, dass man sich mit antimuslimischem Rassismus und ähnlichen Dingen beschäftigt, dann produziert man sozusagen einen Push-Effekt genau in diese Richtung hinein. Ja? Und kleine NGOs, ich habe das selber erlebt, an NGOs, die meiner Meinung nach absolut unterstützenswürdig waren und die dann plötzlich gemerkt haben, Geld kriegen sie nur, wenn sie die Rassismuskarte spielen, beziehungsweise die Antirassismuskarte spielen. Und dann plötzlich übernahmen sie das gleiche Wording, das man von woanders kennt. Und es hatte im Prinzip nichts mit ihnen zu tun, aber sie sind direkt dafür belohnt worden. Ja, sofort konnten sie mehrere Stellen einrichten und der Segen kam von oben. Und das finde ich natürlich fatal, dass die Gatekeeper für das Geld, wenn sie dann, und das sind sie im Moment, doch mehrheitlich von dieser woken Ideologie beeinflusst, dann werden sie das Geld nur, und das tun sie, nur in bestimmte Richtung ausgeben. Und dadurch produzieren sie natürlich in dem weiten Feld der zivilgesellschaftlichen Organisation eine Engführung, eine geistige Engführung, eine ideologische Engführung, die dann letztendlich sehr bedenklich wird. Und dazu kommt noch, muss man sagen, wir reden ja auch davon, dass die noch im Amt befindliche Regierung gerne ein Demokratiefördergesetz beschlossen hätte. Das klingt alles super gut, ja. Nur Demokratiefördergesetz bedeutet konkret, dass NGOs, die jetzt im Prinzip sich alle paar Jahre lang mal wieder evaluieren lassen müssen und müssen wieder neue Anträge stellen, dass die jetzt ihre Gelder bis auf absehbare Zeit bekommen. Das heißt, man schafft einen vorpolitischen Raum, der so stark ist, dass er die Politik, ganz egal aus welchen Parteien die Politik besteht, kontrollieren kann. Und das finde ich für die Demokratie außerordentlich gefährlich.
Du hast vorhin die Medien erwähnt. Möchtest du dazu noch etwas sagen?
Ja gut, in den Medien haben wir nun auch natürlich eine gewisse Schlagseite. Das in Umfragen wird es immer wieder deutlich. Man fragt, wer Praktikanten in den Medien, welche Partei würden sie wählen? Also da liegt, glaube ich, die CDU unter 5%. Und die Linken stehen ganz, ganz gut im Kurs, die Grünen, die SPD. Also da gibt es eine gewisse Schlagseite der eigenen Positionierung, was noch nicht schlimm wäre, wenn man das eigene Geschäft, also die Vermittlung von Informationen an die Bevölkerung so verstehen würde, dass man ausgewogen berichtet. Ja?
Und da siehst du Defizite?
Da sehe ich Defizite, nicht bei allen. Ich habe selber auch sehr gute Erfahrungen mit Medien gemacht, aber ich bin ja nicht blind. Ich sehe durchaus Defizite und da gibt es ja mittlerweile auch einige Studien zu, wie diese Defizite beschaffen sind. Ja, und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass einige Redakteure nicht mehr sich daran gebunden fühlen, an eine ausgewogene Berichterstattung, sondern daran, dass sie Haltung zeigen müssen und dass sie die richtige Information an ihre Zuhörer oder Zuschauer oder auch Leser geben müssen. Und dann haben wir plötzlich ein Erziehungsfernsehen oder ein Erziehungsradio. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders, meiner Meinung nach.
Also wir werden die Medien in Zukunft noch aufmerksamer beobachten.
Ja, weißt du was? Das ist auch notwendig. Warum ist es notwendig? Weil wenn sich das nicht ändert, dann werden lauter neue Medien entstehen, die diese Lücke auffüllen. Ja? Klar. So läuft das eben in einer freien Gesellschaft.
Klar. Eine Frage zu den Finanzen. 1 Milliarde Euro ist 2020 für 4 Jahre bewilligt worden für die Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Was hat das denn jetzt nach 4 Jahren gebracht? Hast du das beobachtet? Kannst du da etwas dazu sagen?
Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, und das kannst du auch, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus nicht wahnsinnig erfolgreich war.
Nicht wirklich.
Ja.
Ich habe nur gedacht, es gibt etwas, was ich nicht weiß. Es gibt ja viel, was ich nicht weiß.
Ja, aber was das Verblüffende ist, dass man letztendlich diesen Misserfolg, diesen grandiosen Misserfolg, überhaupt nicht selber reflektiert. Also das verblüfft mich jetzt. Also wenn ich so viel Geld ausgebe für den Kampf gegen Rechtsextremismus und wenn ich dann noch dazu sage, die AfD ist eine gesichert rechts- oder zumindest unter Beobachtung stehende Rechtsextremismus verdächtige Partei und dann feststelle, bei Wahlen schneiden sie immer besser ab, ja, trotz aller Kampagnen, trotz allem Möglichen, trotz der großen Demonstrationen, die wir hatten Anfang dieses Jahres, trotzdem sind sie die zweitstärkste Partei, ungebrochen, ganz fest, im Bundesdurchschnitt in den östlichen Bundesländern sehr viel größer. Und das, was noch viel wichtiger ist, dass sie bei den Jungwählern so gut abschneiden. Ja.
Man muss sich ja fragen, wie das möglich ist. Haben die Politiker den Überblick verloren, wenn sie ihn jemals hatten? Fehlen die Informationen oder werden die bagatellisiert? Du bist ja auch mal in einer Gruppe gewesen. Du hast die Politik beraten. Was war das wieder gleich?
Im Expertenkreis, politischer Islamismus.
Ja, genau. Vielen Dank. Und der wurde aber sofort aufgelöst, nachdem Nancy Faeser ihr Amt angetreten hatte. Also war das auch nicht mehr der Fall. Wie ist das alles möglich, fragt man sich. Die Politiker müssten das doch nun auch alles wissen, unter anderem auch durch die Medien.
Ja, das Problem ist, dass zum Teil Politik ja beratungsresistent ist. Da muss man ganz klar sagen. Und die Nichtwahrnehmung der Realität, die hat da schon zum Teil dramatische Ausmaße angenommen, liegt zum Teil daran, dass sie nur mit sich selbst beschäftigt sind. Also Den Eindruck habe ich, kriege ich auch oft wieder bestätigt, ob das jetzt Berlin ist, ja, die Bubble Berlin bezeichnen ja selber als Bubble, oder ob das jetzt auch in Wiesbaden ist. Also Politiker beziehen sich sehr häufig auf sich selbst und auf ihre Kämpfe und guten Kontakte und Beziehungsnetzwerke, alle untereinander. Und da bleibt wenig Zeit, sich mit der Bevölkerung zu beschäftigen. Und wenn dann solche Störfeuer kommen, wie der Umstand, dass die AfD plötzlich so stark wird, dann weiß man damit eigentlich gar nichts anzufangen. Und darüber nachzudenken, liegt das vielleicht daran, dass in der Politik irgendwas schiefgelaufen ist, dass jetzt doch größere Teile der Bevölkerung ihr Kreuz bei der AfD machen, obwohl sie ganz sicherlich wissen, dass das nicht ideal ist. Ja, also da gehe ich doch davon aus. Da muss man sich fragen, warum machen die das dann? Machen wir so eine schlechte Politik? Und dann muss ich sagen, ja.
Bei uns wieder Musik. Aretha Franklin, Chain of Fools. Susanne, du bist Kulturwissenschaftlerin. Wie beschreibst du mit dem Blick der Ethnologin diese Spaltung unserer Gesellschaft? Auf das Thema wollten wir ja kommen heute.
Mhm. Mit dem Blick der Ethnologin. Das ist natürlich gar nicht so einfach, weil ich nicht da den ausschließlichen Blick der Ethnologin habe. Es gibt natürlich einen Teil, der was mit der Ethnologie zu tun hat. Das heißt,
probier's doch bitte mal. Du kommst also von außen und siehst unsere Gesellschaft.
Unsere Gesellschaft ist tut sich schwer damit, mit der Pluralität, die wir alle wollen. Oder zumindest viele wollen, manche wollen sie nicht, das ist völlig klar, aber doch viele wollen sie. Und diese Pluralität macht uns zu schaffen, weil sie nicht so sonnig ist, wie wir das gerne hätten. Ja, also Denk mal zurück an die große Willkommenskultur 2015, die schon fast was Hysterisches hatte, ja, wo die Flüchtlinge mit Teddybären überschüttet worden sind. Und man konnte sich gar nicht genug engagieren. Und diese Euphorie, die ist doch ziemlich in sich zusammengebrochen. Und zwar ist sie zusammengebrochen, weil man sich was vorgemacht hat, ja. Die Leute haben sich vorgemacht, dass da jetzt Menschen kommen, die genauso sind, wie sie sich Hilfsbedürftige vorstellen, die man aufpäppelt und die dann so die Gesellschaft gestalten, wie man das gerne hätte. Und gekommen sind aber Menschen mit eigenen Geschichten, mit eigenen kulturellen Traditionen, mit eigenen Verständnissen von Religion und mit auch dem, was man in der Ethnologie ja sattsam kennt, dass man nicht ganz einfach von einer Kultur in die andere gehen kann, ohne dass das Folgen hat. Wir in der Ethnologie sprechen von einem Kulturschock. Das bezieht sich häufig auf uns selbst, weil wir machen ja Forschungen in Ländern, die uns kulturell fremd sind. Das ist sozusagen die Definition des Faches, das Fach vom kulturell Fremden. Und klassischerweise machen wir unsere Forschungen dort, möglichst auch abgeschieden und alleine, wo wir überhaupt nichts kennen. Und ich halte das immer noch für sehr gut. Ich habe ja auch so eine Forschung gemacht in Indonesien im Dschungel auf dem Land, weit ab von jeglichen städtischen Gepflogenheiten. Und da stellt man dann fest, und das wissen wir in der Ethnologie, man geht durch verschiedene Phasen. Die erste Phase ist zumindest bei denjenigen, die das freiwillig machen, das machen die Ethnologen, dass man fasziniert und begeistert ist, sonst würde man da nicht hingehen. Dann kommt Ernüchterung. Und dann auch Abwehr und Ablehnung. Und wenn man Glück hat, dann pendelt sich das nachher irgendwie ein, dass man ein realistisches Verhältnis hat mit emotionalen Beziehungen, aber auch mit einer gewissen Distanz. Wir sind ja Forscher und wir wollen ja nicht uns in einer Gesellschaft niederlassen, sondern wir wollen ja diese Distanz bewahren. Für Migranten ist es oft anders. A, sind sie nicht immer freiwillig hier. B, haben sie keinerlei Ahnung, was sie erwartet. Ethnologen können sich ja vorher beschäftigen mit der Gesellschaft, in der sie arbeiten wollen. Und dann ist auch völlig unklar, wollen sie wirklich da bleiben, wollen sie nicht da bleiben. Es gibt Automatismen, die dann plötzlich greifen, die sie nicht übersehen können. Und was sie aber klarerweise erleben, ist dieser Kulturschock. Ja, und der kann in sehr unterschiedlicher Weise zu Konflikten führen. Auf der einen Seite, wenn man merkt, dass die Gesellschaft, in der man gelandet ist, den eigenen moralischen Werten überhaupt nicht entspricht. Und wir haben viele Muslime, die aus sehr, sehr traditionellen Verhältnissen kommen. Und die kommen hierher und sehen, Frauen können machen, was sie wollen, können Alkohol trinken und haben sexuelle Beziehungen. In den Medien ist die Hölle los und sie haben überhaupt keine Ahnung, wie die Gepflogenheiten hier sind. Und das stößt komplett an ihre Vorstellungen von Ehrbarkeit, von Sittsamkeit, von einer gottgefälligen moralischen Ordnung. Und darauf folgt natürlich eine Ablehnung bei vielen. Es gibt auch diejenigen, die sagen, ja super, da bin ich doch in einer Gesellschaft gelandet, die ist so traumhaft, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Auch das haben wir natürlich. Und es gibt diejenigen, viele Frauen darunter, die merken, oh, hier habe ich Rechte, die habe ich überhaupt in meiner Gesellschaft nicht. Die möchte ich jetzt auch wahrnehmen und dann an die Grenzen ihrer eigenen Familie stoßen. Ja, wir haben ja doch häufig auch Fälle, in denen Frauen, die hierher migriert sind, die Rechte in Anspruch nehmen wollen oder auch Mädchen in migrantischen Familien mit erheblicher Repression daran gehindert werden, diese Rechte wahrzunehmen.
Unterschiedliche Gruppen, Gemeinschaften und Communities sind in einer pluralistischen Gesellschaft normal. Aber jetzt erleben wir nach deiner Analyse eine Segregation, also eine Trennung im Zeitraffer.
Ja, und diese Trennung basiert nun auf der einen Seite darauf, dass dieser Migrationsprozess nicht vernünftig gesteuert wird, dass sich migrantische Communities in Parallelgesellschaften abschotten. Wir haben auch den gegenteiligen Effekt, dass sich die autochthone Gesellschaft übrigens mit und ohne Migrationshintergrund selber separiert. Das sehen wir an Schulen und an Kindergärten. Der Trend in die privaten Einrichtungen ist ungebrochen groß. Das sehen wir, aber es kommt eben noch etwas dazu und das hat was mit dem Wokismus zu tun. Es hat erst damit zu tun, dass von dieser Woken-Ideologie diese Gemengelage einer pluralistischen Migrationsgesellschaft genutzt wird, um Menschen in Gruppen einzusortieren und um Migranten beispielsweise zu signalisieren, ihr seid eine Opfergruppe in einer strukturell rassistischen Gesellschaft, die euch unterdrücken will. Ich meine, etwas Schlechteres kann man Migranten nicht mit auf den Weg geben, die sich hier beheimaten wollen.
Die große Frage ist, was muss getan werden, um diese Spaltung zu verhindern? Deswegen interessiert mich besonders, wie du als Ethnologin darauf schaust. Du hast, das wissen wir ja, in vielen Kulturen geforscht und vielleicht auch Beispiele für Konfliktlösungen für uns. Deine Habilschrift, also mit der du habilitiert worden bist in Frankfurt, trägt den schönen Titel »Die Austreibung des Bösen«. Es geht dabei unter anderem um ein großes Ritual, durch das die Balance des Zusammenlebens wiederhergestellt wurde. Das war in Indonesien. Und ich habe die Kinderfrage, was könnte denn in unserer Gesellschaft ein so großes Ritual sein?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob wir ein einziges Ritual finden können, aber...
Naja, mehrere.
Also,
können wir nicht so eng sehen.
Also ich sage mal eines, wir haben eigentlich etwas, was aber auch vom Wokismus schon wieder skandalisiert wird, nämlich das Moment der kulturellen Aneignung. Wir haben ja durchaus, nicht nur durch die Migration, sondern überhaupt durch die Globalisierung, sind wir ja konfrontiert, auch in Deutschland, mit vielen Einflüssen aus anderen Ländern. Und auch die deutsche Gesellschaft nimmt begeistert alles auf. Ja? Ob das Yoga ist, ob das buddhistische Achtsamkeit ist, ob das afrikanische Trommelkurse sind. Also viele Menschen finden das richtig toll. Und das wird jetzt leider skandalisiert als kulturelle Aneignung, Dinge, die einem nicht zustehen. Und da vergibt man sich letztendlich natürlich eine Möglichkeit der Interaktion, die zu einem neuen Wir führen könnte.
Was wäre dann ein Ritual? Also was würdest du dann als solches sehen?
Na gut, wir haben ja schon solche interkulturellen Umzüge, aber die würde ich karnevalesk vielleicht gestalten. Also eine neue Form des Karnevals, das würde mir gut gefallen. Dass man auch tatsächlich mal anfängt, nicht alles nur noch Bier ernst zu sehen, sondern dass man mit dem Mittel des Humors auch Unterschiede ins Lächerliche zieht und dadurch entdramatisiert.
Ja, ich glaube, das ist das, was jetzt gefragt ist und was wir jetzt genau brauchen. Von dieser Grabesschwere weg zu einer anderen Art des Denkens oder der Wahrnehmung und der Reaktionen. Das wäre prima.
Ja, und es ist ja durchaus möglich, dass bei einigen da auch, dass sie selber diese Schwere nicht mehr haben möchten und vielleicht dann auch wieder locker lassen. Ich befürchte, bei einigen wird es nicht der Fall sein, aber ich will dir was erzählen, was Triviales, was ganz kurz, ja. Ich habe einen Film gesehen gestern, alter weißer Mann, ich liebe eigentlich keine Komödien, aber ich bin reingegangen und habe gedacht, ich habe wirklich sehr, sehr gelacht. Und da werden alle diese Stereotype auf die Schippe genommen und nachher wird es etwas rührselig. Aber dennoch, das ist im Prinzip ein ganz, ganz schöner Twist mal heraus aus dieser Woken-Ernsthaftigkeit.
Das sind doch wunderbare Ansätze. Ich habe den Eindruck, dass diese Cancel-Culture-Diskussion langsam am Abebben ist. Lange nichts mehr darüber gelesen. Oder irre ich mich da?
Ja, nur ganz kurz. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Auf der einen Seite ja, sie stößt immer mehr auf Ablehnung. Leute sind genervt. Und auf der anderen Seite halten manche natürlich eisern daran fest. Man kann hoffen, dass die nächste junge Generation das gar nicht mehr macht.
Bei uns jetzt wieder ein musikalisches Intermezzo. Amy Winehouse, Our Day Will Come. Wir kommen zurück zur zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. Was brauchen wir bei uns in unseren Städten und Gemeinden, um sie zu verhindern? Kannst du ganz konkret etwas sagen?
Also wir brauchen vor allem eins, meiner Meinung nach. Wir brauchen eine neue Debattenkultur, eine neue Begegnungskultur. Wir brauchen, wir müssen Mauern abbauen. Und wir müssen auch Abstand nehmen von dem Gefühl, immer Recht haben zu müssen. Also niemand muss immer Recht haben. Der Mensch irrt, ja. Und wir wissen nicht, ob das, was wir heute für die absolute Wahrheit halten, ob wir das in 5 Jahren immer noch so denken. Idealerweise verändern sich ja Menschen. Und von diesem Bewusstsein her, aus diesem Bewusstsein heraus, sollten wir anderen Menschen begegnen und sollten zu kritischen Punkten in der Gesellschaft offene Debatten führen, die allerdings, und das würde ich im Moment empfehlen, angesichts der Situation, die eingetreten ist, dieser Spaltung der Gesellschaft, die gut moderiert werden muss. Also jemand, der tatsächlich Diskussionen moderiert, und dann würde ich solche Townhall-Gespräche.
Ja, genau. Das ist ein bisschen abstrakt, was du sagst. Sag mir mal bitte, was du genau damit meinst. Was sind diese Debattenräume? Kann das sein?
Debattenräume ist beispielsweise, dass man sich darüber verständigt, was soll denn mit der Innenstadt passieren? Dass man darüber eine öffentliche Debatte macht und überlegt, wie können da unterschiedliche Menschen zu Wort kommen? Mit welchen Formaten? Wie muss sowas vorbereitet werden? Ich glaube, dass viel mehr Menschen partizipieren müssen an solchen Dingen.
Wer soll denn an diesen Debatten teilnehmen?
Alle.
Wie willst du denn die Leute dazu bekommen? Also es geht ja auch darum, sagen wir mal, nicht um die, ich nenne es jetzt mal Blasen, also die sowieso interessiert an den Vorgängen sind in einer Kommune oder an Debatten interessiert sind, sondern Leute, die das gar nicht kennen und die aber trotzdem was sagen möchten, was zu sagen haben. Aber wie willst du denn die überhaupt zu so einem Forum kriegen?
Na gut, es gibt ja Zugänge in alle Bereiche der Gesellschaft hinein. Es gibt, die Schulen sind natürlich sehr einfach zu erreichen, wenngleich Schüler oft keine Lust haben, sich an solchen extra schulischen Dingen noch zu betätigen. Man kann das über Stadtteilgruppierungen machen. Man kann Alte erreichen, man kann Migranten erreichen, man kann Vereine nutzen, Feuerwehr, alles Mögliche, Berufsgruppen. Und kann da gezielt ansprechen, kann vielleicht Dinge auch vorbereiten und ist vielleicht ganz sinnvoll, dass auch Dinge vorbereitet werden. Aber wichtig wäre es, genau das, was du angesprochen hast, dass nicht die üblichen Verdächtigen nur das Wort führen, die sowieso schon immer alles debattieren, sondern dass tatsächlich auch so ein bisschen mehr Aktivierung durch die Kommune geht.
So ist es. Und wer sollte diese Debatten, wo auch immer sie stattfinden könnten, organisieren?
Ja gut, das könnte natürlich von der Politik kommen. Das wäre nicht schlecht. Also es ist die Belange der Stadt sind eine Frage der Kommunalpolitik. Und Kommunalpolitik könnte es manchmal ganz gut gebrauchen, auch mehr Feedback von der Bevölkerung zu bekommen.
Was würde denn passieren, wenn nichts passiert?
Ja gut, wenn nichts passiert, wir haben ja auch in Wiesbaden eine deutliche Segregation. Ja. Wir haben die Viertel, die eher migrantisch bestückt sind und mit einer räumlichen Trennung geradezu, also die alten Arbeitervororte am Rhein sind stark migrantisch geprägt, wir haben im Innenstadtbereich und dann merken wir aber, da ziehen Leute weg, ja, die vorher da waren. Und auf der anderen Seite haben wir möglicherweise vielleicht Gentrifizierungsprozesse, könnte sein, dass es im Bergkirchenviertel so etwas gibt, dann ziehen wieder andere weg. Also ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung in modernen städtischen Räumen. Wie verhindert man eigentlich, dass Separation stattfindet. Und zwar nicht nur zwischen Migranten und Nicht-Migranten, das wäre wirklich zu einfach, sondern auch zwischen Menschen, die begütert sind und nicht begütert sind. Und wie kann das laufen? Und wir haben jetzt natürlich, wenn wir nach Sonnenberg rausgehen, da haben wir eher die Begüterten und im Südosten haben wir eher die Nicht-Begüterten. So.
Klar, ich sag jetzt mal, das ist aber schon immer so gewesen und die Leute sind im Prinzip auch ganz zufrieden damit. Die Frage ist, gibt es da Konflikte? Und wenn es Konflikte gibt, ist natürlich keiner mehr damit zufrieden. Wenn es vielleicht auch Aggressionen gibt oder Gewalt oder Ähnliches. Siehst du solche Spaltungen in Wiesbaden?
Nee, ich sehe vor allem eins. Ich sehe, dass da die Räume, wo alles aufeinander trifft, also Innenstadt ganz konkret, dass da die Irritationen wachsen. Ja, also durch die Fußgängerzone zu laufen, zur Zeit, wo es schon dunkel ist, ist für Frauen unangenehm. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagen auch andere und tun es einfach nicht mehr. Ich bin neulich mal um 10 Uhr, 9:30 von der Taunusstraße bis zur Moritzstraße gelaufen, durch die Fußgängerzone. Und da ist mir aufgefallen, dass gar keine Frauen mehr da sind. 2 habe ich gezählt, genau 2. Und das ist, dann muss man sich natürlich fragen, wo sind denn die Frauen geblieben? Warum sind die nicht mehr da? Und wenn man dann nachfragt, dann sagen sie auch, sie fühlen sich nicht mehr sicher und dann bleiben sie lieber zu Hause oder lassen sich mit dem Auto dahin fahren, wo sie hinwollen. Also in den Räumen, in denen die Segregierten aufeinandertreffen, da ist ein Klima der Unsicherheit entstanden. Und das genau ist das Problem. Du hast sicherlich recht, wenn du sagst, es gab das schon immer, aber es gab auch im urbanen Raum schon immer die Räume, in denen man sich getroffen hat und in denen auch wieder was Neues entstanden ist. In den abgekapselten Vierteln entsteht ja nicht viel Neues. Die bleiben einfach, wie sie sind, außer geschehen Dinge, die jetzt was mit Wohnungspolitik zu tun haben oder so. Aber ansonsten kommt es für eine Stadt natürlich darauf an, dass es Begegnungen in der Mitte gibt.
Also Fantasie an die Macht.
Ja, auf jeden Fall. Das war nie schlecht, diese Parole.
Wir kommen zurück nochmal zu deinem Buch, denn das endet mit dem letzten Kapitel Ausblick, der an die freiheitsliebenden Bürger appelliert, Verantwortung zu übernehmen. Jeder könne etwas tun. Die Frage, die sich jetzt schon viele, viele Menschen stellen, was?
Das Wichtigste ist das, was man vielleicht mit dem Begriff Zivilcourage bezeichnen kann. Das ist nicht im Menschen angelegt, will ich jetzt mal sagen, als Ethnologin und Anthropologin, sondern der Mensch als soziales Wesen neigt zur Anpassung. Und gerade jetzt, wenn Menschen auftreten mit einem absoluten Wahrheitsanspruch und mit einer hochmoralisierten Sprache, die sofort jeden, der nicht zustimmt, in irgendeine Ecke stellen, in der diese Person nicht sein möchte, dann verstummen sehr viele Leute. Und ich erlebe das immer wieder bei Vorträgen, dass mir dann Leute sagen, ja, aber was mache ich denn da? Und dann sage ich, naja, also entgegen dem ursprünglichen Drang, den Mund zu halten, den Mund aufmachen. Und wenn man es alleine nicht schafft, dann mit anderen zusammen. Dann geht man mit anderen auf eine Veranstaltung oder egal wo das ist, im Betrieb, in der Schule etc. Dann sagt man etwas, wenn man Missstände entdeckt und lässt sich nicht alles gefallen. Und ich glaube, es ist sinnvoll und das müssen eigentlich auch alle begreifen und selbst die Woken sollten es irgendwann begreifen, dass Debattenkultur nichts Schlechtes ist und dass es nichts Schlechtes ist, wenn Menschen ihre Meinung sagen, selbst wenn man vielleicht den Kopf schüttelt darüber. Ich schüttel auch den Kopf über viele Meinungen. Aber das heißt ja nicht, dass dieser Mensch, der eine Meinung vertritt, die nicht meine ist, weniger wert ist als ich. Warum sollte das denn so sein?
Und das war's für heute. Das Gespräch können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de sowie noch 2 andere Sendungen mit Susanne Schröter vom Oktober 2022 und vom April 2019 dringend empfohlen. Danke fürs Kommen, Susanne. Wir warten auf dein nächstes Buch.
Da habe ich eine Aufgabe vor mir. Ja. Vielen Dank.
Gib mir Futter, gib uns Futter, uns allen Futter.
Vielen Dank für das nette Gespräch mal wieder.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Song von Janis Joplin und Little Girl Blue.